Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Sudeck Deutschland.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute haben wir gesprochen im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels, vielleicht zeitlich einmal eingeordnet in Woche 1 der neuen Regierung mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, was uns sehr erfreut.
Ja, sie ist auch, was viele vielleicht gar nicht wissen, so richtig Energieexpertin und auch technologisch sehr bewandert und kennt sich in vielen Sachen auch Digitalisierung, Wasserstofftechnologie und vieles andere.
Uns hat natürlich aber auch interessiert, wird Deutschland jetzt wieder wachsen? Wird die Wirtschaft wachsen mit dem, was sich Schwarz-Rot vorgenommen hat? Ich habe ein ja vielleicht rausgehört.
Ja, unter Bedingungen, mal gucken, was die Regierung macht. Darauf kommt es jetzt ein bisschen an, wird ja viel subventioniert oder nicht. Aber die richtigen Leitplanken zu setzen, hat sie gesagt, kann uns dann nach vorne bringen, auch technologisch.
Quintessenz, der Standort muss sich massiv reformieren. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen und die Unternehmen müssen, klingt jetzt sehr nach einem Buzzword, entfesselt werden. Aber wie konkret, das hört ihr in der Folge.
Ja, viel Spaß und abonniert uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Ein Nokia, so ein ganz normales Tastenhandy.
Ja.
2004.
Klassiker, würde ich sagen. Welche App nutzen Sie am meisten?
X und Snapchat mit meinen Kindern.
Oh, X. Welche technologische Superkraft hätten Sie gerne, wenn es die gäbe?
So ein Simultanübersetzer, dass man mit jedem auf der Welt einfach direkt persönlich kommunizieren kann.
Da sind wir nicht so weit von weg.
Genau. Hoffe ich auch die ganze Zeit.
Ja, genau.
Wer ist aus Ihrer Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Oh, ich glaube, es gibt verschiedene.
Schwere Frage.
Schwere Frage, ne? Also natürlich gibt es viele Entwicklungen rund um Elon Musk, aber die sind natürlich auch kontrovers, weil er jetzt so eine spezielle Stellung einnimmt. Aber generell ist es natürlich so, dass es wichtig ist, dass wir auch in Europa technologisch auf Augenhöhe bleiben.
Mhm.
Da werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber reden.
Das könnte sein.
Ja. Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
Als erstes beim Wort Digitalisierung denke ich daran, welche immensen Potenziale in KI stecken und wie stark das aber auch ermöglicht werden muss, dadurch, dass eben die Digitalisierung vorangetrieben wird. Ohne die wird es ja nicht gehen.
Hm.
Und damit begrüßen wir ganz herzlich bei uns Veronika Grimm. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir nehmen auf im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels am Tegernsee. Also herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke.
Ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor. Ihren Namen werden viele natürlich kennen, vor allem in Ihrer Funktion als Wirtschaftsweise, also Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, um es komplett zu sagen. Sie haben Volkswirtschaftslehre und Soziologie studiert, promoviert in Berlin, haben Forschungsaufenthalte gehabt, unter anderem in Spanien oder auch in Köln, da auch habilitiert, also in unserer Heimat, das freut uns dann natürlich, sind heute vor allem noch, ich mache nur Auszüge, Professorin für Energiesysteme und Marktdesign an der Technischen Uni in Nürnberg und das sind so die wichtigsten.
Und Mitglied im Nationalen
Wasserstoffrat. Absolut.
Deswegen sind Sie auch hier. Aber kurz eine Frage, wir hatten gerade mit der neuen Bundeswirtschaftsministerin Interview. Haben Sie sie schon getroffen oder treffen Sie sie heute noch?
Ich habe sie gestern getroffen, ja, auf der Veranstaltung hier. Und wir haben uns natürlich im Nationalen Wasserstoffrat sehr umfangreich ausgetauscht. Und ja, ich wünsche ihr alles Gute. Ich bin gespannt, wie sie in der neuen Rolle da agieren wird. Sehr vielversprechend, finde ich. Erstens kennt sie sich im Bereich Energie natürlich perfekt aus.
Ja.
Und das ist ein großer Vorteil, dass sie weiß, was wir brauchen und wo wir auch realistisch vorankommen können. Und zum Zweiten habe ich das Gefühl, dass der Kompass auch stimmt in der Wirtschaftspolitik, dass man eben den Unternehmen auch mehr Vertrauen wieder entgegenbringen wird und nicht alles detailliert vorgeben und regulieren wird. Wollen wird. Und das ist, glaube ich, für die deutsche Wirtschaft extrem wichtig.
Bevor wir da jetzt noch näher reingehen, was wir auf jeden Fall machen, Sie sind Ökonomin, aber natürlich auch sehr technikaffin oder technologieoffen, sage ich mal. Woher kommt die Begeisterung?
Ja, einfach aus dem Vertrauen heraus, dass die Menschen eben durch ihren Erfindergeist die Welt auch vorantreiben können. Und ich glaube, wenn man jetzt technologische Entwicklungen beobachtet, dann muss man sich auch damit beschäftigen, was in denen steckt. Ne? Wenn wir jetzt einfach irgendwie die Informationsvielfalt betrachten. Ne? Also ich hatte ja eben gesagt, ich bin relativ viel auf X unterwegs, einfach weil man da relativ schnell aus verschiedenen Richtungen Informationen bekommt.
Was nicht immer so einfach ist, auf X unterwegs.
Was nicht immer so einfach ist, aber wo man eben auch sehen muss, wenn man die verschiedenen Akteure, die posten, ja, auch kennt und mitverfolgt hat über eine ganze Reihe. Das sind ja von deutschen Politikern über Leuten in den Vereinigten Staaten, aber auch zum Beispiel der argentinische Deregulierungsminister, der da regelmäßig sozusagen mit der Bevölkerung auch kommuniziert, in welche Richtungen sie unterwegs sind, was sie schaffen, wo eben auch mal Schwierigkeiten auftreten. Das ist eben eine sehr schnelle Art der Information. Und wenn man die Akteure auch persönlich kennt und einschätzen kann, dann glaube ich, kann man da auch relativ viel in sehr, sehr kurzer Zeit mitnehmen und auch in Echtzeit eigentlich mitbekommen. Und das finde ich eigentlich eine irrsinnige Entwicklung. Das ist schon faszinierend.
Wer VWL studiert hat, kennt das. VWL ist eigentlich, naja, kann trocken sein, muss nicht, kann interessant sein. Viel mit Zahlen und Analysen und so weiter. Was haben, um es mal einfach auszudrücken, was hat Volkswirtschaftslehre zum Beispiel mit Technologie zu tun? Also, welche Verbindung gibt's da? Leuchtet vielleicht nicht jedem ein, aber am Ende ist ja alles durchdrungen heutzutage.
Naja, ganz viel. Die Wirtschaftsentwicklung wird ja hauptsächlich durch technologische Entwicklungen getrieben. Ich meine, sie haben Arbeit, Kapital und dann haben sie noch technischen Fortschritt. Und das, was wir aktuell brauchen in Deutschland, um tatsächlich wieder Wachstum uns zu erarbeiten, ist einfach technischer Fortschritt. Weil Arbeitsvolumen wird sinken. Wenn man sich anguckt, wie die Demografie aufgestellt ist, dann werden wir sehr, sehr viele Menschen haben, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen, nämlich die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer. Also wir werden sinkendes Arbeitsvolumen haben. Wir werden natürlich Investitionen brauchen in den Kapitalstock. Aber was eigentlich tatsächlich die Dynamik von Wachstum bestimmen werden muss, ist der technische Fortschritt. Und deswegen ist einfach Technologieentwicklung ganz entscheidend, ist das, was wir heute noch nicht kennen, ganz entscheidend für die Wirtschaftsentwicklung von morgen. Und da muss man einfach auch diesem dezentralen unternehmerischen Tun das Vertrauen schenken, dass sie das eben vorantreiben. Ne? Also nicht der Staat hat die besten Ideen, sondern die Unternehmen und die Menschen in einem Land. Und davon gibt es ganz schön viele Kreative in Deutschland. Und darauf beruht auch meine Hoffnung eigentlich, dass es bei uns wieder wirtschaftlich vorangeht, wenn man denen eben wieder den Freiraum gibt, ihre Ideen tatsächlich auch in Produkte und in unternehmerisches Tun umzusetzen.
Aber sind Sie da zukunftsoptimistisch sozusagen? Weil wenn wir über technologischen Fortschritt sprechen, gibt es natürlich immer diese klassischen Schlagzeilen, Deutschland hinkt hinterher, in dem und dem Digital-Ranking sind wir wieder zurückgefallen, sind Mittelfeld bei X und Y noch weiter unten. Also da kann man ja auch hier und da schon mal die Lust verlieren. Andererseits stehen wir uns mit unserem Mindset ja auch hier und da auch selbst im Weg. Also was macht Sie da jetzt optimistisch?
Ja, natürlich hängen wir massiv zurück. Das muss man so sehen und wir müssen aufholen. Ich glaube, was mich optimistisch macht, ist, dass wir eine gute Ausbildung haben, dass wir viele engagierte junge Leute haben und prinzipiell natürlich das Potenzial, auch sehr, sehr viel zu machen und sehr, sehr viel aufzuholen. In einigen Bereichen sind wir auch nicht technologisch zurück. In einigen Bereichen gehören wir schon zu den Technologieführern. Da müssen wir eben schauen, dass wir die Dynamik eben aufrechterhalten. Aber in einigen Bereichen müssen wir tatsächlich aufholen und uns auch mehr trauen. Und ich glaube, da ist eben auch völlig klar, die Vereinigten Staaten und auch China gehen gerade im Bereich Digitalisierung und KI sehr, sehr schnell voran. Da müssen wir hinterherkommen und wir bremsen uns aber durch eine Regulierung aus, die eben dem Vorsorgeprinzip folgt und von vornherein viele Risiken identifiziert und dann versucht, irgendwie von vornherein einzuwägen. Das führt aber auch dazu, dass die Innovationsfähigkeit massiv eingebremst wird und wir eben nicht mithalten können. Und da müssen wir mutiger werden. Klar, sind mit Technologie Risiken verbunden, ja, Stichwort Datenschutz, alle möglichen anderen Risiken. Aber es ist auch ein massives Risiko damit verbunden, hinter den Vereinigten Staaten und China so massiv zurückzufallen, dass Europa eigentlich seine Bedeutung verliert oder dann auch verlieren muss und wir eben unsere Souveränität einbüßen und auch unsere Sicherheit nicht selbst gewährleisten können, weil auch da liegt natürlich auch gerade bei Sicherheit geopolitischer Bedeutung liegt in der Technologieentwicklung eigentlich der Schlüssel. Das heißt, wir müssen eigentlich mitmachen und uns diesem Wettbewerb stellen und dann eben darauf vertrauen, dass unsere europäischen Werte das Ganze auch auf eine Art einhegen, die dann uns wieder auch gerecht wird.
Aber wenn ich da noch kurz nachfragen kann, das klingt dann jetzt schon so, dass Sie die Regulierung als Hauptgrund mit dafür sehen, dass es so stockt in Deutschland und in der EU.
Ja, definitiv.
Vielleicht. Also das Mindset in den Unternehmen ist es nicht, sondern tatsächlich der Standort die Rahmenbedingungen?
Ja, die Regulierung spiegelt ja im Wesentlichen auch ein Mindset unserer Bevölkerung in Europa wider. Ne? Wir haben einfach Vorbehalte und Bedenken, uns den Risiken auszusetzen der technologischen Entwicklung. Und sehen aber noch zu wenig, dass damit eben das Hauptrisiko eigentlich einhergeht, dass wir zurückfallen und uns deswegen auch schlechter behaupten können in dieser zunehmend polarisierten und sich geopolitisch schwierig entwickelnden Welt. Also ich glaube auch für unsere Sicherheit brauchen wir technologische Entwicklung. Und das sieht man natürlich einerseits bei künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, dass wir da zu viele Schranken einziehen. Das sieht man aber auch bei der Gentechnik. Auch diese Entwicklungen finden eben nicht mehr vornehmlich in Europa statt. Ne? Auch eine ganz wichtige Technologie, die ja Pflanzenschutz ablösen wird, was in der chemischen Industrie schon ein Treiber des Wachstums war. Dann haben wir natürlich die ganze Pharmaforschung, Gesundheitsforschung, wo, wenn wir die Daten nicht nutzen dürfen, wir auch zurückfallen und abhängig sind von der Nutzung anderer Daten, auch anderer Genpools übrigens. Die Medizin wird dann nicht auf unseren europäischen Genpool maßgeschneidert sein können, wenn wir eben der Industrie verwehren, unsere Gesundheitsdaten zu nutzen. Das sieht man bei der Nukleartechnik. Ja, da haben wir natürlich einen technologischen komparativen Vorteil aus der Vergangenheit, aber den können wir nicht nutzen, um sozusagen Produkte in alle Welt auch mit zu exportieren, weil wir da auch Schranken einbauen. Mhm. Also so könnten wir eben durch verschiedene Technologiebereiche gehen, wo wir einfach Schranken einbauen, die unsere Unternehmen daran hindern, mitzuspielen in gleichem Umfang wie andere. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass wir zurückfallen. Und auch bei Materialforschung, wo wir exzellent aufgestellt sind in Deutschland, verbieten wir bestimmte Substanzen und setzen eben unsere Unternehmen dadurch nicht in die Lage, eben im Wettbewerb international mitzuspielen. Also ich glaube, da haben wir viel zu tun. Regulierung ist ein ganz wichtiges Feld und dann natürlich Attraktivität des Standorts, also steuerliche Attraktivität, Lohnnebenkosten. Also wir haben schon viele Dinge vor der Brust. Wirtschaft ist da nicht nur Psychologie, sondern Wirtschaft ist leider auch Hard Facts. Also
Psychologie ist manchmal
die schwieriger. Die Hoffnung ist da nicht alles.
Ja, haben wir da aber nicht zu überhöhte Erwartungen an KI, also aus meiner Sicht jetzt. Also ich bin natürlich begeisterter KI-Nutzer und so weiter. Jeder macht so seine Tools, aber man stellt doch jetzt schon fest in die Umsetzung in den Unternehmen. Wir haben den ersten Schritt noch nicht vollzogen, die Digitalisierung. Ohne Grundlagen der Daten und so weiter in den Unternehmen kann ich keine KI einsetzen. Da warten die KI-Experten dann im Büro, dass die Herren von der Datenabteilung die Grundlagen gelegt haben, damit ich überhaupt mit Daten arbeite. Also wenn ich die Hausaufgaben nicht mache, dann kann KI, muss KI ja noch eine ganze Weile dauern, ehe das bei uns oder auch in anderen Unternehmen. Ich glaube auch nicht, dass in den USA jetzt, die alle so viel weiter sind in Sachen Grundlagen, erreichen, um KI, Machine Learning einzusetzen und zu implementieren.
Ich wäre da mal nicht so optimistisch hinsichtlich, wie viel Zeit wir noch haben.
Ja, das ist okay.
Weil man muss sich ja einfach auch mal klar machen, wie viele Tätigkeiten tatsächlich automatisiert werden können und wie wenig das eine Bedrohung ist und wie sehr das eine Chance ist. Stellen Sie sich mal vor, dass in den deutschen Ausländerbehörden über die Nutzung von künstlicher Intelligenz die Antragsbearbeitung beschleunigt werden könnte. Vielleicht so, dass eben eine Aufenthaltsgenehmigung für jemanden, den ich an meinem Institut anstellen möchte, nicht 4 bis 6 Monate dauert, sondern 2 Tage. Mhm. Ja, also das ist ja... Und gleichzeitig geht es schneller und schafft personelle Kapazitäten, um alle möglichen anderen zukunftsorientierten Aktivitäten in den Kommunen und in den Städten vorantreiben zu können. Das wäre natürlich eine riesige Chance und das kann man natürlich heute alles schon prinzipiell machen. Man muss es sich nur trauen und man muss nur die Barrieren abbauen, um das zu machen, ja.
Jetzt haben wir aber in Corona auch gemerkt, wie unterschiedlich doch in unserem föderalen Staat die Kommunen schon auf Kommunalebene, die einen arbeiten mit Excel-Tabellen, die anderen noch mit Handzetteln oder was auch immer. In dem Bereich, das ist doch nicht durchstrukturiert. Wir haben nicht mal eine eigene ID digital oder ähnliches, um wirklich von Kommune zu Kommune mit gleicher Stimme zu sprechen, um das zu machen. Ich gebe Ihnen völlig recht, wir könnten das ganze bürokratische System so stark vereinfachen damit. Aber wenn die Grundlage nicht stimmt, wenn die alle nicht auf demselben Niveau arbeiten, dann Kann das doch nie
genau, aber auch da ist ja KI auch gerade eine Chance. Ne? Das kann ja eine Metaebene schaffen, auf die dann doch interoperabel ist. Ja, bisher hatten wir immer damit gekämpft, dass wir eben so eine Heterogenität an Systemen haben, dass wir die Interoperabilität nicht herstellen können und deswegen eben die Digitalisierung, auch der digitale Austausch von Informationen eben schwierig ist. Naja, aber wenn ich jetzt KI habe, die eben die Daten auslesen kann, also ich
egal
das
welcher jetzt.
Egal welcher Provenienz und dann eben auf so einer Meta-Ebene kompatibel machen kann, wäre das ja eine Chance, eben da eine, sozusagen diese Stufe zu überspringen und vielleicht zu sagen, mit der Interoperabilität der eigentlichen digitalen Systeme, die jetzt genutzt werden, treibt man es mal nicht so schnell voran, aber diese Ebene, die eben über KI dann gesteuert wird, die kann ich ja relativ einfach dann interoperabel machen. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist, aber ich will sagen, dass wir diese Ambition haben müssen, da voranzukommen, einfach weil wir sonst zurückfallen und auch unsere eigenen Probleme nicht lösen. Wir haben einen massiven Personalmangel. Wir sehen gleichzeitig, dass in der Industrie und in der freien Wirtschaft die Beschäftigung abnimmt. Und wo steigt sie nur noch? Im Gesundheitswesen, Sozialwesen und im öffentlichen Sektor. Das ist ja Wahnsinn. Wir können ja nicht in einen Staat laufen, wo am Ende fast alle, also ich überspitze jetzt etwas, also eben die Mehrheit beim Staat beschäftigt ist, Steuern zahlt und aus den Steuern soll dann der Staat finanzieren. Ja. Das funktioniert ja nicht. Ja. Insofern müssen wir durchaus sagen, wir müssen den Personalaufwand, den wir brauchen, für den öffentlichen Sektor reduzieren. Und da spielt Technologie eine ganz wichtige Rolle. Wir müssen auch die administrative Last dadurch reduzieren, dass wir einfach Regeln abbauen, sehr, sehr konsequent auch abbauen, teilweise auch abschaffen, weil wir haben sehr, sehr viel Regelwerke geschaffen, die die Bürokratie am Laufen halten, die die Beratungsgesellschaften beschäftigen, die die Anwaltskanzleien beschäftigen, die die Unternehmen beschäftigen, dabei diese bürokratische Last abzubauen.
Na, Parkinson's.
Aber womit noch kein Euro Wertschöpfung, also tatsächlicher Zuwachs an Innovation, Produktion geschaffen ist. Und da müssen wir natürlich ran.
Aber da ist der Föderalismus natürlich nicht so einfach. Jetzt haben wir einen Digitalminister, das erste Mal auf Bundesebene. Wir hatten mit Frau Beer mal eine Staatsministerin für Digitales, aber der Effekt war jetzt etwas überschaubarer, ist halt auch keine einfache Aufgabe. Was glauben Sie, wie muss jetzt der neue Digitalminister das angehen, damit er mit den Ländern da auf einen Nenner kommt? Weil das ist ja dann immer das, wo es echt schwierig wird, was Andreas ja eben auch schon meinte, die einen sind mit Fax, mit Zetteln unterwegs.
Ja, das muss sich natürlich drastisch ändern. Aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Föderalismus da nur im Weg steht, sondern ich glaube auch, dass der Föderalismus eine Chance sein kann. Ne? Wenn man einfach mal darüber nachdenkt, es gibt ja in Europa andere Länder und andere Gemeinden zum Beispiel, die schon vieles digitalisiert haben und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon künstliche Intelligenz nutzen, um Prozesse zu automatisieren. Ja, wenn ich da mal hingucke, dann kann es ja nicht an europäischer Regulierung liegen, dass das nicht geht, weil es geht ja auch in anderen europäischen Ländern. Das heißt, der Digitalminister müsste ja eigentlich einen Hebel haben, wir können das in Deutschland möglich machen. Ja, jetzt fragt sich, hindert eigentlich das föderale System oder nützt es vielleicht sogar? Naja, jetzt könnte man ja überlegen, es gibt ja vielleicht Kommunen, die besonders gut in der Lage sind, bestimmte Aktivitäten zu automatisieren, zum Beispiel eine Ausländerbehörde, wo eben dann Anträge bearbeitet werden und wo vielleicht dort dann die Anträge viel schneller bearbeitet werden als in anderen Ausländerbehörden. Das heißt, man könnte so eine Art Showcase ja relativ einfach schaffen, indem man in diesem föderalen System eben diejenigen heraussucht, die sich trauen, bei denen vielleicht auch die Mitarbeiter besonders aufgeschlossen dem gegenüber sind und wo vielleicht auch die Hürden basierend auf der einen oder anderen Rahmenbedingung niedriger sind. Und sobald das irgendwo funktioniert, müssten die anderen ja nachziehen und sagen, das wollen wir auch haben. Ja, diese Arbeitserleichterung, die brauchen wir auch.
Rein rational.
Und insofern könnte man durchaus da eine Dynamik entfachen. Jetzt kann man nur hoffen, dass der Digitalminister das eben erstens auch so sieht und zweitens auch die Kraft hat, das voranzutreiben.
Er muss vielleicht auch diplomatisches Geschick haben, weil wenn man dann zum Beispiel mit Bayern spricht, mit Fabian Mehring zum Beispiel, der für Digitales zuständig ist, der sagt, ja, wir wollen schon alle gerne einheitlich, aber am besten so, wie es in Bayern gemacht wird. Und dann sagen natürlich die 15 anderen, ja, nö, nicht unbedingt. Und das
aber
ist natürlich
ist
das,
ja eben,
der diplomatische Faktor wahrscheinlich.
Aber da ist ja gerade die Chance, dass es vielleicht dann am Ende in dieser neuen Welt doch nicht jeder einheitlich machen muss. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe da die Möglichkeit über künstliche Intelligenz und diese Technologien eben so eine Metaebene zu etablieren, dann ist vielleicht diese Vereinheitlichung nicht an jeder Stelle das Zentrale. Jetzt schauen wir mal, wie es ausgeht. Sicherlich hat der neue Digitalminister deutlich mehr Kompetenzen als ich und hat vielleicht noch bessere Ideen. Ich denke mal, dass wir da einen großen Sprung machen können, wenn wir das wollen. Wir müssen eben das Mindset ändern und dafür ist es eben wichtig, dass diese Projekte, wo Technologien verwendet werden, auch gerade im öffentlichen Sektor, nicht welche sind, wo ich das besonders wenig sehe. Aktuell passiert schon so einiges, aber das ist an Stellen, wo man das nicht so richtig wahrnimmt. Und vielleicht ist es auch deswegen an Stellen, wo man es nicht so richtig wahrnimmt, weil man auch Angst hat, da in die Kritik und ins Feuer zu geraten. Mhm. Und das müssen wir ändern. Da muss man sich auch trauen. Und nur, wenn man das beobachtbar macht und die Menschen auch sehen, was sie dann davon profitieren, was sie davon haben, dann kann das natürlich eine Dynamik entfalten, die vielleicht auch am Mindset so das eine oder andere ändert.
Es war im Wahlkampf viel die Rede, Industrie muss gerettet werden und Subventionen und was nicht alles so gesprochen wurde, Industriestrompreis. Was wäre aus Ihrer Sicht das sinnvoll? Ich weiß, dass Sie, glaube ich, keine Verfechterin sind der ineffizienten Subventionierung von allem möglichen Kram, Heizung und so. Sollte man nicht lieber 1,25 Milliarden in Kernfusionprojekte stecken, in Robotik, humanoide Roboter, die entwickelt werden? Gibt es in Deutschland auch gute Firmen, die da ganz weit sind? Ist das nicht die zukünftige Industrie, mit der Deutschland nach vorne gehen könnte?
Ja, ich glaube, die Forschungsförderung ist total wichtig, gute Mechanismen zu haben. Ich glaube, da sind wir auch schon gar nicht so schlecht. Natürlich wäre es ganz wichtig, bei Zukunftsindustrien wirklich gut dabei zu sein. Sind wir, glaube ich, aber auch schon. Es gibt sehr viel forschungsintensive Unternehmen.
Ich sage mal kurz, die Fusionsforschung, die sind ja mit zwei Projekten sind wir in den USA unterwegs, um da die Projektoren...
Das ist richtig, aber das liegt nicht nur daran, dass der Staat weniger Geld da reinsteckt, sondern auch, dass die Kapitalmärkte dort besser funktionieren.
Brauchen was aber auch Europa, ein Stück weit am Staat mitliegt oder an der
EU. Was am Staat mitliegt, aber was eben an Strukturen liegt, die der Staat hier nicht schafft und dort eben schon. Ja, also wir brauchen eine Kapitalmarktunion. Der europäische Kapitalmarkt muss einheitlicher werden. Dann wäre es natürlich super, in der Alterssicherung auch stärker auf Kapitaldeckung zu setzen und auch zwar auf eine Weise, dass man eben auch mit den Investitionen dort auch ins Risiko gehen kann. Das ist auch unproblematisch, weil wenn ich jetzt ein kapitalgedecktes Alterssicherungssystem habe, dann wird vielleicht zu Beginn sozusagen entlang des Erwerbsverlaufs erstmal riskanter angelegt, aber die Gelder kann man ja umschichten, sodass die Gelder, die zur Auszahlung kommen müssen für die Rentnerinnen und Rentner eben dann sicher angelegt sind, dass da keine Risiken entstehen bezüglich der tatsächlichen Auszahlung an diejenigen, die dann ihre Renten auch beziehen sollen. Also da kann man viel machen und wenn man da stärker reingehen würde, hätte man eben auch nochmal eine Stütze, das für den Kapitalmarkt. Da denke ich mal, sind die institutionellen Rahmenbedingungen, gerade beim Thema Kernenergie und Kernfusion ist natürlich die Frage, ist so ein skeptisches Umfeld wie Deutschland für so ein Unternehmen ein attraktives
das
Umfeld?
Ist das Problem.
Also es hängt dann nicht an der Förderung, sondern es hängt eben auch an der Akzeptanz dieser Themen. Und an all diesen Themen können wir natürlich arbeiten. Ich glaube, wir müssen wettbewerbsfähig werden als Standort. Das liegt nicht an Subventionen, sondern das liegt an günstigen Rahmenbedingungen, Steuersenkungen, Lohnkosten und Lohnnebenkosten ist da ein wichtiges Thema. Ne? Die entgleiten uns ja auch dadurch, dass wir unsere sozialen Sicherungssysteme nicht so richtig in den Griff bekommen. Und da müssen wir ein attraktiver Standort werden. Und da sollte man eben von diesem Subventionsthema weg hin zu einer Wirtschaftspolitik mit Kompass kommen. Mhm.
Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung als Wirtschaftsweise. Wie funktioniert jetzt da die Annäherung? Ein paar Player kennen Sie wahrscheinlich, ein paar vielleicht auch noch nicht. Kommt man da irgendwie jetzt besonders in Kontakt? Gibt es die ersten Hintergründe? Wird da angerufen?
Wie läuft das? Prinzipiell ändert sich jetzt nicht so viel. Man ist natürlich permanent im Kontakt. Ich meine, wir schreiben ja in verschiedenen Gremien regelmäßig Gutachten, bringen da unsere wirtschaftspolitischen Auffassungen zur Kenntnis. Das ist natürlich die Grundlage dann auch von Gesprächen und von Gesprächsanfragen in ganz unterschiedlichen Gruppen. Zum Beispiel war ich bei der Klimaunion eingeladen, um mit den neuen Abgeordneten zu sprechen. War ein schöner Termin. Da haben wir uns eben auch ganz breit über Wirtschaftspolitik unterhalten. Und da werden dann verschiedene Themen aufgerufen, auch viele Themen, die man eben in Gutachten schon besprochen hat und im 1:1 oder in kleineren Gruppen eben nochmal diskutiert. Und so ist das eben auch in anderen Zusammenhängen. Auch mit der Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring haben wir uns in der Vergangenheit immer wieder geäußert, jetzt auch anlässlich der Koalitionsverhandlungen nochmal mit einem Update zur Situation bei der Energiewende. Und ich glaube, auch da werden wir diesen Prozess begleiten. Man möchte ja nochmal einen Status quo jetzt sich klar machen, wo stehen wir eigentlich, wo sind die wichtigen Handlungsfelder, wo müssen wir schnell vorankommen. Und da ist der Dialog der Experten mit der Politik natürlich sehr eng.
Da könnte man vielleicht den Sprung gleich machen zum grünen Wasserstoff oder Wasserstoffthema allgemein. Wird das aber ein großes Thema bei ihm? Die Netze werden ausgebaut und viele Milliarden sind da nötig. Wird das zurückgedreht? Wird man da weiter dranbleiben? Was denken Sie, bleibt das Thema?
Ja, man muss das definitiv neu ausrichten. Wir haben ein Projekt, das wir durchführen, also ein Forschungsprojekt, wo es darum geht, wie die Regulierung im Bereich der Wasserstoff, des Wasserstoffhochlaufs sich entwickelt hat. Ja. Mhm. Und was man erstmal sieht, ist, dass seit der Wasserstoffstrategie im Jahr 2020 ein Wirrwarr an Maßnahmen geschaffen wurde. Natürlich aus der Motivation der Akteure heraus, dieses Thema jetzt endlich voranzubringen. Da hatten viele verschiedene Akteure viele verschiedene Ideen. Und mittlerweile ist das Dickicht an Maßnahmen eigentlich sehr undurchschaubar. Ja. Und wenn man das evaluiert, sieht man erstens, dass es verschiedenste Maßnahmen gibt, teilweise Regulierung, teilweise auszahlungswirksame Maßnahmen, teilweise einnahmewirksame Maßnahmen, natürlich auch wie CO2-Handel und so, die natürlich auch darauf einwirken, was da passiert. Teilweise Quotenregelungen, die man dann irgendwie zusammen verstehen muss, um zu verstehen, welche Maßnahmen ist denn für mein Unternehmen relevant und wie komme ich denn hier weiter. Ja, aber im Endeffekt hat diese Komplexität dazu geführt, dass nur wenige sehr große Unternehmen überhaupt in den Genuss von Fördermaßnahmen kommen. Und das ist natürlich schlecht. Es gibt potenziell um die 4000 energieintensive Unternehmen, die in Frage kommen würden, da eine Rolle zu spielen eben. Aber irgendwie nur 40 sehr große Unternehmen haben tatsächlich Zugang bekommen zu diesen Fördermitteln. Und das natürlich nicht, weil die anderen ausgeschlossen waren, sondern weil die anderen wahrscheinlich diese Komplexität auch nicht durchdrungen haben und auch nicht die Kapazitäten hatten, um tatsächlich diese Maßnahmen zu beantragen.
Aber warum muss das gefördert? Da sind wir hier wieder bei dem Punkt, dass wir eine Maßnahme fördern müssen, um sie nach vorne. Also muss man nicht von Anbeginn an denken, die Effizienz, also die ökonomische auch, dass das sich selbst tragen muss.
Ja, da wollte ich ja gerade drauf kommen, dass es so kompliziert zu machen natürlich nichts bringt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Klimaziele und haben natürlich aktuell noch keine Profitabilität des Ersatzes von grauem Wasserstoff, also der aus Gas erzeugt wird, mit grünem Wasserstoff, der über Elektrolyse erzeugt wird. Und jetzt fragt sich eben, wie kommen wir dann dahin, dass wir auf Dauer klimafreundlichen Wasserstoff benutzen statt der Gase. Das wird noch eine ganze Weile dauern und das wird auch nicht schneller gehen, wenn wir die Anforderungen an den Wasserstoff gleich sehr scharf machen. Wenn das gleich grüner Wasserstoff sein muss, wo irgendwie auch der auch garantiert aus einem Windrad erzeugt wird und wo der Elektrolyseur nur laufen darf, wenn auch das Windrad läuft. Also da werden sich ja ganz strikte Anforderungen an die Anlagen erdacht, die aber dann dazu führen, dass es natürlich viel teurer wird, dieses zu installieren und somit auch der grüne Wasserstoff teurer wird und dann eben der Förderbedarf auch höher wird. Also das heißt, eigentlich meine Auffassung wäre, dass wir schaffen müssen, uns an dem CO2-Fußabdruck des Wasserstoffs zu orientieren. Und da muss man sicherlich auch fördern, weil auch CO2-armer Wasserstoff wird am Anfang noch nicht wettbewerbsfähig sein mit der Nutzung von Gas. Und wenn man will, dass das hochläuft, braucht man eine Förderung der Differenzkosten zu Beginn, die aber dann Stück für Stück abnehmen müssen. Und es wird natürlich umso günstiger, je pragmatischer man diesen Übergangspfad wählt. Ne? Wenn man einfach eine Vielfalt von Technologien auch in den Wettbewerb bringt, darum die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. Also nur zu sagen, es muss reiner grüner Wasserstoff sein, wir kontrollieren ganz genau, wie der erzeugt wird, macht das natürlich sehr teuer, dann passiert eben erstmal lange nichts. Wenn ich da pragmatischer bin, auch Wasserstoff mit dem normalen Netzstrom über Elektrolyse erzeuge oder wenn ich eben blauen Wasserstoff erzeuge, also CCS, CCU nutze, um bei der Erzeugung von Wasserstoff aus Erdgas eben die CO2-Emissionen zu reduzieren und jetzt das im Wettbewerb miteinander laufen lassen, dann komme ich natürlich auch schneller voran und es bleibt günstiger. Und ich hoffe, dass man da ein bisschen pragmatischer wird, weil sonst nützt ja auch der ganze Netzausbau nichts, wenn ich am Ende nichts habe, was ich durch diese Netze durchleiten kann.
Mehr Pragmatismus hat auch die neue Wirtschaftsministerin hier heute versprochen, Katharina Reiche, hier in ihrer Rede beim Ludwig-Erhard-Gipfel, hat aber auch von Technologieoffenheit ganz klar gesprochen und dass es vielleicht auch Technologien sind, die wir noch gar nicht erfunden haben, die es am Ende werden, auch wenn es um die Energie geht der Zukunft. Glauben Sie, und sie hat auch gesagt, dass wir vielleicht hier und da zu viel aufs Klimaschutz geschaut haben, wenn es ums Thema Energie geht. Glauben Sie, dass wir das jetzt mehr erleben werden, dass der Klimaschutz dann vielleicht ein bisschen runterfällt, um erstmal die Rahmenbedingungen für die Unternehmen wieder neu zu schaffen mit einer niedrigeren Stromsteuer etc.?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Klimaschutz dann runterfällt, weil wir müssen ja sehen, dass wenn wir jetzt in Deutschland unsere Industrie immer, immer mehr abstellen oder aus dem Land sich verlagern sehen, dass wir dann sicherlich die Rolle, die wir beim Klimaschutz spielen, Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, die reduzieren wir immer mehr. Letztlich, wenn wir in Deutschland keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen durch unsere Produktion, dann wird das Weltklima nicht gerettet. Dann wird übrigens der durch Deutschland verursachte CO2-Ausstoß nur dann glaubhaft reduziert, wenn wir dann auch keine importierten Produkte mehr konsumieren, die CO2-intensiv hergestellt worden sind. Ich bin gespannt, wie irgendjemand, der das Klima schützen möchte, die Leute davon überzeugt, das nicht zu tun. In der Schweiz zum Beispiel sehen wir, dass der CO2-Fußabdruck der Produktion gesunken ist über die Jahre, aber der CO2-Fußabdruck des Konsums angestiegen ist, ja, im Vergleich zu 1990. Und das ist natürlich deswegen, weil eben da weniger energieintensive Produktion mittlerweile angesiedelt ist, aber die Leute natürlich die Produkte trotzdem konsumieren. Wollen wir das? Ich meine, das ist einfach auch nicht ehrlich. Ja, aber das würde natürlich passieren. Man könnte sozusagen ausklagen, dass man das Klima schützt und seinen Beitrag geleistet hat. Weil in echt importieren wir dann die in Asien, Südamerika, den USA produzierten Produkte, die natürlich einen hohen CO2-Fußabdruck dann im Vergleich zu unserer Produktion haben und retten eben das Weltklima gerade nicht. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, dass wir in Deutschland eben einen Beitrag leisten können, wenn wir uns ehrlich machen, wenn wir sehen, dass wir eben auch dabei bleiben, zu den Technologieführern zugehören bei den Technologien, die tatsächlich das Potenzial haben, die CO2-Emissionen abzusenken. Und das wird ein großes Technologiespektrum sein. Und da würde ich sagen, ja, wir müssen technologieoffen sein. Alles, was CO2-Emissionen absenkt, hilft auch. CCU, CCS ist total wichtig, weil wir eben das Klima, das Weltklima nicht retten können werden. Wir werden keinem Schwellen- und Entwicklungsland verbieten können, das Erdgas, das verfügbar ist, zu kaufen. Und wir werden den Anbietern von Erdgas vermutlich nicht verbieten können, die Erdgasförderung einzustellen, weil die machen damit, die generieren damit Einnahmen. Teilweise hängen die Staatsfinanzen von erdgasfördernden Ländern sehr stark von der Erdgasförderung ab. Deswegen ist es wichtig, Technologien mitzuentwickeln, die die CO2-Emissionen dieses Erdgases reduzieren. Und das ist Deutschlands Rolle. Wir müssen führender Technologieanbieter sein und dann natürlich gleichzeitig die Technologien anwenden, um unsere Emissionen zu reduzieren. Aber ich glaube, eine ehrliche Strategie bringt hier mehr als eine, wo wir uns vormachen, besonders umfangreich zu liefern, aber es am Ende dann doch nicht tun, das nur nicht in den Daten zum Ausdruck kommen lassen.
Ja, diese Analysen gab es ja nun schon häufiger, glaube ich, vor 10 regelmäßig kommen die, ne? Wenn wir waren führend in Klimatechnologie, sind es vielleicht immer noch. Arbeiten nicht inzwischen viele hunderttausend Menschen in klimatechnologischen Unternehmen? Eigentlich viel mehr vielleicht als sogar in der Autoindustrie, zumindest in der reinen Autoindustrie. Also was soll man jetzt machen? Soll man trotzdem unsere Stahlindustrie retten, unsere Autoindustrie retten mit was auch immer? Oder nicht doch volles Rohr in die Klimatechnologien und das unsere neue Industrie ist, wo viele Arbeitsplätze entstehen, die auch Wertschöpfung bringen?
Ja, ich glaube, erstmal ist es natürlich so, dass der Staat jetzt seinen Dirigismus zurückfahren sollte. Also wir heißt ja die Wirtschaft insgesamt. Und ja, wenn man die Rahmenbedingungen einfach sinnvoll setzt, dann werden sich auch viele verschiedene Technologien entwickeln und dann wird auch Deutschland weiter ein Land sein, das bei Klimatechnologien stark ist. Aber wir werden uns behaupten müssen. Wenn wir jetzt sehen, was in China zum Beispiel an Produktionsankündigungen für das Jahr 2030 schon angekündigt ist, an Produktionskapazitäten für Windräder, für Solaranlagen, für Batterien, für Elektroautos und so weiter und so fort, dann sieht man, dass die chinesische Wirtschaft da sehr stark auf den Export abzielt. Die haben viel größere Kapazitäten geplant, als sie für ihre Deckung ihrer eigenen Bedarfe brauchen. Ja? Wir werden da wirklich heftigste Konkurrenz bekommen aus Asien und müssen uns natürlich warm anziehen und die Ärmel hochkrempeln, um da mitzuhalten und unsere Technologien auch in den Markt zu bringen. Ich glaube, uns kann das gelingen, Aber ich glaube nicht, dass das durch staatliche Planung gelingt, sondern ich glaube, das gelingt den Unternehmen, die ein gutes Gespür für ihre Märkte haben. Und das gelingt dann, wenn die Regulierung eben auch so ausgestaltet ist, dass unsere Unternehmen überhaupt eine Chance haben, in diesen Märkten zu bestehen. Ne? Je mehr Anforderungen ich stelle an die Konfiguration und die Konzeption von Anlagen, die eben gar nichts mit CO2-Reduktion zu tun haben, sondern nur mit Nebenzielen, desto schwieriger mache ich es denen und desto teurer sind die am Ende im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz. Und der Tag wird kommen, wo wir heftigst darüber diskutieren, ob wir diese Kostenreduktion, die dadurch möglich ist, dass wir chinesische Produkte kaufen, nicht irgendwie in Anspruch nehmen wollen. Ja? Und auf diesen Tag sich vorzubereiten, funktioniert eben besser, wenn man die Rahmenbedingungen für unsere europäischen Player so ausgestaltet, dass sie in diesem Wettbewerb auch bestehen können und auch ein attraktives Angebot haben.
Letzte Frage, kann man auch mit Ja oder Nein beantworten? Das, was wir jetzt im Koalitionsvertrag gesehen haben, ist ja jetzt mal das, mit dem wir arbeiten müssen, was sich Schwarz-Rot vorgenommen hat. Wird das jetzt wieder zu Wachstum führen in Deutschland?
2025 wahrscheinlich noch nicht. 2026, 27, 28 wahrscheinlich über die zusätzliche Verschuldung. Da wird so die Unterauslastung der Wirtschaft Stück für Stück abnehmen. Mittelfristig, nachhaltig ist das nur, wenn wir jetzt Strukturreformen angehen, die tatsächlich auch zu einer Erhöhung des Produktionspotenzials in Deutschland führt. Und darauf hoffe ich sehr, dass die Regierung sich das auch ganz klar zur Aufgabe macht, weil sonst wird diese Verschuldung und das dadurch ausgelöste Wachstum ein Strohfeuer.
Vielen Dank, Veronika.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.